Rabbit Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6. Podcast.
Guten Tag, es ist Dienstag, der 4. Mai 2010. Willkommen zum Rabe Info. Die Themenübersicht. Kosovo, Schweiz. Die UNIA verlangt die Weiterführung des Sozialversicherungsabkommens. Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Der Kanton Bern informiert auf einer eigenen Webseite. Und was ist los in Bern? Podium über Kulturberichterstattung. Amikisch Lucia Vasella.
95,6. Rabe Info.
Zuerst die Kurznachrichten. In Griechenland gehen die Streiks und Proteste gegen den harten Sparkurs der Regierung weiter. Demonstrierende Lehrer unterbrachen gestern Abend die Hauptnachrichtensendung des staatlich-griechischen Fernsehens. Sie besetzten das Studio und verlassen eine Erklärung vor laufenden Kameras. Seit gestern streikt auch die griechische Müllabfuhr und heute Morgen legte auch die staatlichen Behörden ihre Arbeit für 2 Tage nieder. Das Sparprogramm des vom Bankrott bedrohten Griechenlandes sieht in den nächsten 3 Jahren Einsparungen im Umfang von 30 Milliarden Euro vor. In der Hauptstadt Nepal, Kathmandu, ist es am 3. Tag des Generalstreiks zu Versorgungsengpässen gekommen. Polizisten mussten Lastwagen mit Nahrungsmitteln und Benzin in die Stadt eskortieren. Bei den Protestierenden handelt es sich um die kommunistische Opposition. Diese fordert den Rücktritt der Regierung. Die Opposition hatte erst vor 4 Jahren nach einem jahrzehntelangen Aufstand ein Friedensabkommen mit der Regierung unterzeichnet. In dem damalig blutigen Guerillakrieg in Nepal wurden mindestens 13.000 Menschen getötet. Seit heute Morgen sind wegen der Vulkanasche aus Island erneut Teile des europäischen Luftraums gesperrt. Bis heute 14 Uhr heute Nachmittags dürfen in Irland keine Flugzeuge landen oder starten. Flüge über Irland sind aber gestattet. In Schottland waren kleinere Flughäfen bereits in der Nacht geschlossen worden. Außenministerin Micheline Galmire verurteilte Atomwaffen an der Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag in New York. In ihrer Ansprache bezeichnete Galmire Atomwaffen als unbenutzbar, unmoralisch und illegal. Die 8. Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag sei eine einzigartige Gelegenheit, um der nuklearen Abrüstung näher zu kommen, sagte die Bundesrätin. Diese Waffenart werde in den militärischen Strategien noch immer nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Die 8. Überprüfungskonferenz zum Atomwaffensperrvertrag begann gestern am UNO-Hauptsitz in New York. Zum Wetter. Heute Dienstag ist es bewölkt, zeitweise fällt Regen. Die Temperaturen steigen am Nachmittag bis 12 Grad an. Von morgen Mittwoch bis Freitag bleibt das Wetter bei 11 bis 13 Grad unbeständig. Bei wechselnder bis starker Bewölkung sind auch immer wieder Regengüsse möglich.
Rabe Info, das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Menschen aus dem Kosovo, die in der Schweiz gearbeitet haben und nach der Pensionierung zurückgehen, verlieren einen großen Teil ihrer Rente. Das sagt die Gewerkschaft UNIA. Deshalb verlangt sie ein neues Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Kosovo. Beim Bundesrat für Sozialversicherung sieht man die Sachlage etwas anders, wie der Beitrag von Cheyenne McKay zeigt.
Auf den 1. April ist das Sozialversicherungsabkommen zwischen dem Kosovo und der Schweiz ausgelaufen. Ein Nachfolgeabkommen gibt es keins. Das Abkommen hat die Auszahlung von AHV- und IV-Renten sowie der Familienzulagen geregelt. Ohne das Abkommen bezahlt die Schweiz keine Kinderzulagen mehr für Kinder, die im Kosovo leben. Und wer im Rentenalter in den Kosovo zurückgeht, verliert einen Teil seiner Rente, obwohl er oder sie in der Schweiz Abgaben geleistet hat. Das sagt Osman Osmani bei der Gewerkschaft UNIA, zuständig für den Bereich Migration.
Jetzt ab 1. April die sie pensionieren und die AV-Rente beziehen wollen, sie können in Kosovo nicht mehr beziehen. Sie können die Beiträge 8,4% der bezahlten Beiträge gleich einbeziehen, aber nicht die Altersrente bekommen.
Das Bundesamt für Sozialversicherung, BSV, widerspricht den Aussagen der UNIA. Die Menschen aus dem Kosovo erhielten ihre Rente auch nach Ablaufen des Sozialversicherungsabkommens, sagt der Mediensprecher vom BSV, Harald Sohns.
Wenn jetzt zum Beispiel ein Mann 65, eine Frau 64 wird in der Schweiz und beschließt, zurück nach Kosovo zu gehen, in den Ruhestand zu treten, dann kann diese Person sämtliche AHV-Beiträge, die eigenen und die der Arbeitgeber, zurückverlangen in bar. Wenn jemand etliche Jahre hier gearbeitet hat, gibt das einen Betrag von mehreren 10.000, das kann bis über 100.000 Franken sein. Hinzu kommt, dass ohnehin das Freizügigkeitsguthaben der Pensionskasse kann man sich bar auszahlen lassen.
Laut der UNIA entspricht das nicht demselben Betrag, den die Menschen erhalten würden, wenn sie in der Schweiz blieben. Komme dazu, dass alle Menschen, die vor dem 1. April in Rente gingen, diese nach wie vor auch in den Kosovo ausbezahlt bekämen. Dass es kein Sozialversicherungsabkommen zwischen der Schweiz und dem Kosovo mehr gibt, bringe auch Nachteile für die Schweiz mit sich, so Osman Osmani von der UNIA.
Weil die Renten für die Bezüger und Bezügerinnen mit Wohnsitz außerhalb der Schweiz nicht mehr ausbezahlt werden, müssen die betroffenen Menschen im Rentenalter vermehrt in der Schweiz verbringen. Dies führt dann dazu, dass auch aufgrund der bescheidenen Renten oft weitere Leistungen, Ergänzungsleistungen, Hilflosenentschädigungen, Prämienbewilligungen, Sozialhilfe und so weiter zulasten der Gesellschaft und des Staates der Schweiz gezahlt werden müssen.
Sozialversicherungsabkommen hat die Schweiz mit vielen Ländern, zum Beispiel mit allen EU-Staaten, aber auch mit allen ehemaligen Ländern von Jugoslawien gibt es solche Abkommen oder sie werden derzeit verhandelt. Beim Bundesamt für Sozialversicherungen heißt es, es gebe keine Anstrengungen betreffend einem neuen Abkommen mit Kosovo, weil es dort kein Sozialversicherungssystem habe, wie man es in der Schweiz kenne, sagt Harald Sohns vom BSV.
Auch sonst ist die staatliche Administration noch im Aufbau begriffen. Und das alles führt dazu, dass das Abkommen eigentlich gar nicht richtig angewendet werden kann. Also Kosovo hat zum Beispiel kein Einwohnerregister. Das heißt, es ist nicht ohne weiteres möglich, für die schweizerischen Sozialversicherungen mit Sicherheit wissen zu können und darauf vertrauen zu können, dass es gewisse Personen, für die ein Anrecht geltend gemacht wird, dass es die auch wirklich gibt und dass es die Personen sind, die deklariert werden.
Dies betrachtet die UNIA als vorgeschobene Gründe, denn man könne sowohl im Kosovo als auch in der Schweiz kontrollieren. Rita Schiavi von der UNIA-Geschäftsleitung sagt, wenn die Schweiz wirklich wolle, könne man ein neues Sozialversicherungsabkommen mit dem Kosovo abschließen. Dafür hat die UNIA mehrere tausend Unterschriften gesammelt. Diese übergibt sie heute den Schweizer Behörden und der kosovarischen Botschaft in der Schweiz.
Dass im Kosovo reagiert wird, die kosovarischen Behörden eben sich auch bewusst werden, um was es geht und dass sie ihrerseits diese Verhandlungen auch mit der Schweiz verlangen, das scheint uns noch wichtig und deshalb haben wir parallel dazu ja auch im Kosovo informiert und die Kontakte auch zu den kosovarischen Behörden gesucht.
Laut dem Bundesamt für Sozialversicherung habe der Kosovo vor einigen Wochen Verhandlungen über ein neues Sozialversicherungsabkommen mit der Schweiz verlangt. Dieses Begehren werde nun vom Bundesrat geprüft, der dann entscheidet, ob die Schweiz die Verhandlungen aufnimmt.
Rabe Info 95,6.
Wer arbeitet und gleichzeitig eine Familie hat, muss einiges mehr Regeln als kinderlose Arbeitnehmende berücksichtigen. Der Kanton Bern will die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern. Deshalb hat er nun eine eigene Internetseite aufgeschaltet. Diese soll Eltern, aber auch Gemeinden und Arbeitgebenden Tipps zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf geben und ihnen helfen, den Alltag einfacher zu organisieren. Cheyenne Mackay sprach darüber mit Pascal Coulery. Er ist stellvertretender Generalsekretär der Gesundheits- und Fürsorgedirektion.
Der Kanton Bern hat in den letzten Jahren sehr viel getan für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber die Informationen finden sich eigentlich nirgends auf einer Seite, auf einer Internetseite mit wenigen Mausklicks zusammengefasst. Und das war eigentlich die Idee, mit dieser Seite Eltern oder künftigen Eltern die Gelegenheit zu bieten, sich rasch zu informieren, wenn man Familie und Beruf unter einen Hut bringen will.
Die Seite ist ja nicht nur für Eltern, auch für Arbeitgeber und Gemeinden. Welche Inhalte haben Sie denn für Eltern zusammengestellt, die Ihnen hilfreich sein können bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie?
Ja, zum einen ganz einfach, wie komme ich zu einem Betreuungsplatz, an wen kann ich mich wenden in der Gemeinde oder bei Organisationen, aber auch dann, was kostet ein Betreuungsplatz. Wir haben ein Berechnungstool aufgeschaltet, das es Eltern erlaubt, grob zu berechnen, was ein Betreuungsplatz für ein Kind oder für ihr Kind kosten könnte.
Sind da noch andere Themen außer jetzt die Information zur Kinderbetreuung?
Zum Beispiel zu den Steuern finden sich Angaben, aber auch für Eingeschulte, für ältere Kinder finden sich Informationen zu Tagesschulen, Tagesschulangeboten in den Gemeinden.
Auf dieser Internetseite zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie gibt es auch Inhalte für Gemeinden selber.
Ja, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf kann auch ein Standortvorteil sein für eine Gemeinde. Und wir wollen die Gemeinden motivieren, in diesem Bereich vielleicht noch mehr zu tun und geben ihnen Informationen, woran sie bei der Gründung einer Kitas oder bei der Förderung von Kitas, von Tageselternvereinen denken können oder müssen.
Und letztlich ist es eben auch eine Plattform, wo sich die Arbeitgeber informieren können. Was ist denn für Arbeitgeber wichtig beim Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf?
Ja, gerade Unternehmen können sehr viel machen mit einer familienfreundlichen Personalpolitik. Und da sind die Stichworte natürlich flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeitsmodelle, Heimarbeit. Arbeitgebende können da sehr viel machen.
Und da wird den Arbeitgebenden aufgezeigt, wie sie solche Modelle, flexiblen Modelle regeln können, oder?
Ja, da werden auch Ideen gegeben oder Hinweise gemacht auf gute Beispiele, die es gibt in diesem Bereich.
Sie haben eingangs gesagt, der Kanton Bern hat viel getan, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie voranzutreiben. Was macht denn der Kanton Bern bezüglich Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser als andere Kantone? Hat man da eine Vorreiterrolle?
Neben der Plattform braucht es natürlich auch ganz konkrete, handfeste Maßnahmen und die hat der Regierungsrat in seinem Familienkonzept vom November des letzten Jahres auch verabschiedet, wo die Förderung gerade von externen Familienbetreuungsangeboten eine Priorität darstellt. Ich weiß nicht, ob man von einer Vorreiterrolle sprechen kann. Wir versuchen einfach für den Kanton Bern einmal die Bedingungen optimal auszugestalten, damit Eltern oder künftige Eltern Familienarbeit und Berufsarbeit gut vereinbaren können.
Pascal Kullery, stellvertretender Generalsekretär der Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern. Die Adresse der neuen Internetseite lautet www.be.ch/familie-und-beruf. Diesen Link finden Sie auch auf der Rabe Homepage in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
In Bern finden wöchentlich rund 200 Kulturveranstaltungen statt, exklusive Filmvorführungen und Veranstaltungen innerhalb Museen. Nach welchen Kriterien entscheiden die Berner Tageszeitungen, über was sie berichten und über was nicht? Und wie werden größere kulturpolitische Themen und Debatten abgedeckt? Diesen Fragen mussten sich gestern die beiden Chefredakteure Arthur K. Vogel vom Bund und Michael Hug von der Berner Zeitung in einer Podiumsdiskussion stellen. Organisiert hat das Podium zum Thema Kultur, Kulturpolitik, Kulturberichterstattung, der neu gegründete Verein B-Kult. Der Verein B-Kult wurde vor rund einem Jahr gegründet. Er soll die Interessen der Berner Kulturveranstalter gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit vertreten und umfasst zurzeit 63 Mitglieder. Am gestrigen Podium diskutierten die Veranstalter mit den beiden Chefredakteuren der Berner Tageszeitungen über deren Kulturberichterstattung. Beim Bund wird kritisiert, dass die Kulturredaktion seit der Zusammenarbeit mit dem Tagesanzeiger an Eigenständigkeit verloren hätte. 50% der Kulturartikel, die im kleinen Bund zu finden sind, kommen aus Zürich. Die lokale Berichterstattung leide darunter, heißt es, unter den Kulturveranstaltern. Der Chefredakteur Arthur K. Vogel sieht das etwas anders.
Ich finde, ja, insgesamt hat sich das Modell sehr gut bewährt. Wir können heute dank dem, dass wir den grossen Tagesanzeiger hinter uns haben, auch als kleine Zeitung, die sehr bescheidene und sehr beschränkte Mittel haben, unseren Lesern doch ein sehr breites Angebot offerieren, das wir vorher in dieser Breite nicht haben können offerieren, wo wir noch alles selber gemacht haben.
Die Kulturredaktion der Zeitung Bund umfasst 550 Stellenprozente, verteilt auf 8 Personen. Bei der Berner Zeitung sind es rund 450 Stellenprozente. Trotzdem könne auch die Berner Zeitung in der Kulturberichterstattung mithalten, findet der Chefredaktor Michael Hug. Auf die provokative Frage des Moderators Beat Glur von B-Kult, ob man als Kulturschaffender oder Veranstalter überhaupt die BZ abonnieren sollte, antwortete er.
Ja, ich finde schon. Also ich finde, wir haben eine sehr gute Kulturredaktion. Wir haben einen sehr lebenden Kulturteil. Ich glaube, wir sind auch sehr dabei in den Diskussionen von dieser Stadt, von den kulturpolitischen Diskussionen. Aber es ist tatsächlich so, es ist eine Frage, wie man die Ressourcen einsetzt und wie man sie gewichtet. Und bei uns hat Kultur ein höheres Gewicht, aber vielleicht nicht ganz gleich höheres Gewicht im Verhältnis zur restlichen Zeitung wie beim Bund.
Dem neuen Direktor der Hochschule der Künste, Thomas Beck, fehlen bei der Kulturberichterstattung der Berner Zeitungen die großen kulturpolitischen Debatten, die in Zeitungen normalerweise in Feuilletons abgehandelt werden. Und zwar sollte nicht nur über das Geld diskutiert werden und wie und wo Kulturförderung eingesetzt werden soll, sondern auch über das, was Kultur sein könnte.
Die Feuilletons beschäftigen sich ja nicht mehr primär mit Kulturkritik, sondern sie beschäftigen sich mit den großen Themen unserer Zeit. Mit den Themen wie Multikulturalität oder virtuelle Welten und reale Welten. Und all diese Themen, die uns unser alltägliches Leben bedingen, werden normalerweise im Feuilleton diskutiert. Und das wiederum, dass das im Feuilleton passiert, hat etwas mit der Wahrnehmung auch von Kunst und Kultur zu tun, die natürlich ganz wichtige Transporteure sind dieser wichtigen Themen unserer Zeit. Und das passiert mir einfach zu wenig in der Berner Presse. Im Bund passiert das sicherlich noch mehr als in der Berner Zeitung.
Gefragt wurden die beiden Chefredakteure auch, nach welchen Kriterien sie auswählen, über welche Veranstaltungen sie berichten. Daniel Köliker vom Kulturlokal Ono in der Altstadt kritisierte zum Beispiel, dass über sein Konzert vom Bekannten Michael von der Heide groß berichtet wird, nicht aber über den hier unbekannten Jazzmusiker aus Tokio. Der Kommentar von Michael Hug der Berner Zeitung dazu:
Das ist nicht unser Job. Wir können euch nicht die Leute ins Lokal bringen. Dass wir jetzt quasi antizyklisch handeln und sagen, wenn ihr eure Spezialband habt, die niemand kennt, dann kommen wir und machen grossen Bericht. Wenn der von der Heide kommt, dann machen wir nichts. Dann sind wir völlig neben den Schuhen. Oder wir müssen schon noch irgendwo die Relationen versuchen zu wahren. Und dass ihr Veranstaltungen macht, die wenig Publikum ansprechen, das ist auch ein Risiko, das ihr tragen müsst.
Daniel Köliker sieht die Rolle der Kulturjournalisten etwas anders.
Ich denke, dass es ja immer sehr ein reziproker Prozess ist zwischen Lesenden und einer Zeitung. Also, dass eine Zeitung ja auch etwas generieren kann an Interessen. Und wenn man es natürlich dort schweigt, einfach weil es noch nicht bekannt ist, gibt es natürlich einen Teufelskreis. Oder? Und ich denke, man kann auch andere Sachen generieren, beispielsweise wie eine Wetterfee, wo man vor Jahren in Schweizer Illustrierten ganz bewusst hat konstruiert als öffentliche Person, was es vorher gar nicht hat gegeben, es hat niemand interessiert. Und das könnte man natürlich vermehrt machen in der Kultur, dass man eben auch diese Sachen probiert, journalistisch aufzuarbeiten, dass es eben die Leute auch interessiert.
So Daniel Köliker vom ONU. Auch der Chefredaktor Arthur K. Vogel vom Bund findet, dass seine Zeitung über gewisse Ereignisse berichten muss. Die Kulturberichterstattung sei aber auch stark geprägt von der Zusammensetzung der Redaktion und den Interessen der einzelnen Journalisten. Am B-Kult-Podium über Kulturberichterstattung ging es hauptsächlich um die Berichterstattung in den zwei großen Berner Zeitungen. Die Rolle anderer Medien wie die Berner Kulturagenda oder Ensuite wurden nur am Rande erwähnt. Es seien bewusst nur die Chefredakteure der beiden Berner Zeitungen eingeladen worden, weil unter den Kulturveranstaltern eine gewisse Unzufriedenheit mit deren Kulturberichterstattung herrscht. Dies sei bei anderen Medien wie Ensuite oder Radio Rabe nicht der Fall, ließ Beat Glur von B-Kult verlauten.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's von der heutigen Ausgabe des Rabe Infos. Die nächste Sendung gibt's wieder morgen ab 11 Uhr vormittags. Alle unsere Sendungen finden Sie auch auf www.rabe.ch. In der Redaktion waren Shane McKay und Lucia Vasella und die sagt Tschüss und bedankt sich fürs Zuhören.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.